Unser erster Sprecher ist, wie schon erwähnt, Florian Grammer. Florian Grammer ist ein Österreicher, wie Sie vielleicht wissen, der in Wien an der BOKU studiert hat, Biotechnologie und angewandte Vakzinologie, hat hier graduiert und ist anschließend auf einen Postdoc nach New York gegangen zu Peter Pallese, einem anderen sehr berühmten Virologen an der Mount Sinai School of Medicine. Mittlerweile hat er seine eigene Gruppe und seit 2019 ist er Professor für Vakzinologie an dieser Icahn School of Medicine am Mount Sinai Institut und er hat sich sehr früh schon in diese Corona-Entwicklung oder in die Forschung involviert, sowohl virologisch als auch immunologisch und er ist auch ein sehr guter Kommunikator, der auf Twitter tausende Follower hat und wirklich regelmäßig hier Updates schreibt, also er ist ziemlich berühmt geworden in dieser Zeit. Lieber Florian, vielen Dank, dass du unsere Einladung angenommen hast und ja, wir freuen uns auf deinen Vortrag.
Danke sehr, Silvia. Ich werde jetzt versuchen, hier meine Slides zu teilen. Also ich werde versuchen, auf die Rolle der Wissenschaft in der Pandemie einzugehen und vor allem auf die drei Fragen, die hier gestellt wurden. Ich muss vorwegnehmen, ich bin Virologe, ich arbeite an Impfstoffen. Ich bin kein Kommunikationswissenschaftler, ich bin kein Politikwissenschaftler. Man muss, was ich hier sage, als persönliche Erfahrung werten, die von einem Laien kommt, was Kommunikation betrifft. Ich werde das Pferd von hinten aufzäumen und mit der dritten Frage beginnen. In welcher Form soll die Wissenschaft den Kontakt mit der Öffentlichkeit suchen? Und ich werde versuchen, hier, wie gesagt, meine eigene Erfahrung zu schildern. Ich habe vor der Pandemie eigentlich recht wenig Wissenschaftskommunikation betrieben. Ich war auf Twitter aktiv mit etwa 2000 Followern, vor allem was jetzt Science-Twitter betrifft. Man tauscht sich also mit Kollegen aus, man kriegt Informationen, aber man kommuniziert jetzt nicht wirklich explizit mit der Öffentlichkeit. Und das hat sich halt sehr geändert in den letzten eineinhalb Jahren. Und ich muss da auch dazu sagen, die Situation in den USA war anfangs eine andere als vielleicht in Europa. Wir hatten ein großes Informationsvakuum hier. Die CDC, also die Gesundheitsbehörde, hat anfangs recht wenig kommuniziert. Und als es dann wirklich in die heiße Phase gegangen ist in den USA mit einer großen Anzahl von Fällen, ist der CDC von der Trump-Administration ein Maulkorb umgebunden worden und da wurde dann gar nicht mehr kommuniziert. Das heißt, die Kommunikation in den USA ist dann großteils von der NIH, von Tony Fauci, aber auch von unabhängigen Wissenschaftlern ausgegangen und das hat halt dazu geführt, dass Medien direkt mit Wissenschaftlern kommuniziert haben und wir haben halt versucht, so viel unabhängige Informationen da rauszubringen wie möglich. Wie gesagt, ich würde Ihnen gern vermitteln, was ich da in den letzten Monaten gelernt habe, was Wissenschaftskommunikation betrifft. Wie gesagt, ich bin hier kein Profi, ich hatte eigentlich noch nie ein Medientraining und ich bin kein Kommunikationswissenschaftler. Aber was ich glaube, was die wichtigen Dinge sind, wenn man mit der Öffentlichkeit, mit Medien kommuniziert, ist, dass man unaufgeregt die Sachlage schildert, also jetzt nicht wirklich Panik verbreitet oder sagt, naja, es ist jetzt so schlimm und man muss wirklich die Sachlage schildern. Ich glaube, das ist einmal das Wichtigste. Und es ist auch sehr wichtig, dass man erklärt, worüber man redet. Ich habe das immer den Maßstab verwendet, dass meine Großeltern verstehen sollen, was ich da jetzt erkläre. Wenn es meine Großeltern oder meine Eltern nicht verstehen, dann habe ich schlecht erklärt. Und das war vor allem am Anfang der Pandemie sehr wichtig, weil der Wissensstand in der Bevölkerung, was Viren und Immunität betrifft, recht gering war. Das ist jetzt sehr anders. Man kann jetzt mit den Medien über sehr komplizierte Sachverhalte reden. Das wird verstanden und das wird auch in der Bevölkerung verstanden, weil die Bevölkerung wahnsinnig viel gelernt hat in den letzten eineinhalb Jahren. Was ich auch gelernt habe, ist, dass man niemals von oben herab kommunizieren darf. Also wirklich nicht aus dem akademischen Elfenbeinturm runter kommunizieren, sondern wirklich mit Leuten auf gleicher Augenhöhe kommuniziert. Ich habe Expertise, was Virologie betrifft. Andere Leute haben Expertise, was ein Auto reparieren betrifft. Die Expertise habe ich nicht und kann mir da nicht besser vorkommen. Und ich muss den Leuten wirklich auf Augenhöhe begegnen. Was ich auch wichtig gefunden habe, ist, dass man nur über Fachbereiche redet, die in die eigene Expertise fallen. Und wenn dann eine Frage kommt, die außerhalb der Expertise ist, kann man im Prinzip sagen, naja, da gibt es den und den Experten, fragen es doch den, der kennt sich besser aus. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil man kann dann sehr schnell in eine Situation geraten, wo man sich eigentlich nicht mehr besonders auskennt und dann irgendwelche Aussagen trifft, die im Prinzip falsch sind. Was ich auch wichtig empfunden habe, ist nicht Wasser predigen und Wein trinken. Das heißt, wenn ich sage, die Leute sollen sich impfen gehen, impfen lassen, dann lasse ich mich selbst auch impfen. Ich habe das am Anfang gemacht, ich habe an einer klinischen Studie teilgenommen, um zu zeigen, dass ich wirklich an diese Impfstoffe glaube. Und ich glaube, das bringt die Message rüber, dass ich die auch als sicher empfinde. Das Gleiche gilt für Maskentragen zum Beispiel. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass man manchmal ins kalte Wasser springen muss, wenn es wichtig ist, die Bevölkerung zu informieren. Ich trete sehr ungern im Fernsehen auf, ich trete sehr ungern im Radio auf. Ich habe dann die Einladung bekommen, letztes Jahr im Herbst bei Frühstück bei mir aufzutreten auf Ö3 und über Impfstoffe zu reden. Ich habe mich wirklich überwinden müssen, das zu machen. Da geht es auch um persönliche Dinge, die man da erzählt und so weiter und so fort. Ich habe es aber im Endeffekt gemacht, weil ich gefunden habe, man muss die Informationen über diese Impfstoffentwicklung rausbringen, weil kurz danach sind die zugelassen worden. Und ich glaube, mit einer Sendung wie Frühstück bei mir erreicht man halt sehr viele Leute. Aber es ist eine Überwindung für mich und das meine ich mit ins kalte Wasser springen. Was auch sehr wichtig ist, ist soziale Medien nutzen. Also ich hatte einen privaten Facebook-Account, den habe ich mittlerweile oder am Anfang der Pandemie freigeschalten. Das kann jetzt quasi jeder lesen und jeder zugreifen. Ich habe angefangen, einen Newsletter zu schreiben am Anfang der Pandemie, also im Jänner 2020, an Freunde und Verwandte. Und das habe ich dann immer wieder auf Facebook gestellt, um eben Informationen rauszubringen. Da beschreibe ich im Prinzip eine Übersicht über die globale Situation und was sich sonst so tut. Und ich habe natürlich auch Twitter verwendet, um Leute zu erreichen. Also ich hatte am Anfang der Pandemie etwa 2000 Follower und mittlerweile habe ich über 200.000. Da erreicht man sehr viele Leute und ich habe mich da auch sehr bemüht. Ich habe zum Beispiel ein Paper in Nature in Review geschrieben über die Impfstoffentwicklung und habe das Paper dann aufgearbeitet und in 138 Tweets auf Twitter veröffentlicht. Und ich glaube, das hat sehr vielen Leuten geholfen zu verstehen, wie Impfstoffentwicklung funktioniert, wie Impfstoffe funktionieren und so weiter und so fort. Und da war wirklich ein Wissens- oder Informationsvakuum da, das ich hoffentlich geholfen habe zu füllen. Was auch wichtig ist, dass man über soziale Medien sehr viele Reporter von klassischen Medien eigentlich erreicht. Das ist nur ein Beispiel hier, das Artikel in der New York Times. Da hatte ich eine Kommunikation über Twitter. Jemand hat sich impfen lassen, wollte dann wissen, ob er Antikörper macht und hat dann einen Antikörpertest gemacht, war negativ und hat sich herausgestellt, dass das ein Antikörpertest gegen das Nukleoprotein war. Und wir haben da eben auf Twitter hin und her geschrieben. Die New York Times hat das dann aufgegriffen und hat im Prinzip einen Artikel draus gemacht. Also man erreicht über soziale Medien, vor allem über Twitter, klassische Reporter und klassische Medien auch. Also ich glaube, das muss man nutzen, wenn man kommunizieren will. Aber auch wenn wir wissenschaftliche Artikel schreiben, müssen wir aufpassen in einer Pandemie, in einer Notsituation wie dieser. Grundsätzlich, wenn wir wissenschaftliche Artikel schreiben, werden die von Fachkollegen gelesen, die das verstehen, was wir schreiben. Wir haben gewisse Hypothesen, wir haben alle möglichen Hypothesen, die man eben aufstellt, was passieren könnte, was da alles sein könnte. Und die Kollegen verstehen das. Aber wenn jemand, ein Laie oder die Presse, die gleiche Textpassage liest, kann das zu einer Panik führen zum Beispiel. Und ich glaube, das muss man sich wirklich das muss man im Kopf behalten, wenn man jetzt in der Pandemie wissenschaftliche Manuskripte über SARS-CoV-2 schreibt. Die Presse und auch Laien lesen diese Artikel und die müssen klar formuliert sein, sodass das nicht missverstanden werden kann. Wie gesagt, Formulierungen und Spekulationen, die Kollegen als normal erscheinen, können leicht Missverständnisse auslösen. Und das habe ich auch gelernt. Und ich wollte nur ein Beispiel bringen. Das ist hier ein Paper, das in Nature Medicine veröffentlicht wurde im Frühjahr 2020. Und die Kollegen hier haben Antikörper gemessen in asymptomatischen und symptomatisch Infizierten gegen das Nukleoprotein. Und die haben gesehen, in den asymptomatischen über 8 Wochen verlieren die 40% verlieren 40% der Personen die Antikörper gegen das Nukleoprotein. Das haben die publiziert und daraufhin haben die Medien angefangen, darüber zu reden, dass Antikörper nach 2 bis 3 Monaten verschwinden, was natürlich biologisch kompletter Schwachsinn ist. Und wir wissen mittlerweile, dass diese Antikörper, die man nach der Infektion bekommt, auch nach einem Jahr noch da sind. Das Problem hier war wirklich Kommunikation. Die hatten in der gleichen Figure ein weiteres Panel, wo sie die neutralisierende Antikörperantwort gezeigt haben. Und die war stabil. Die war sogar besser in den asymptomatischen hier. Aber es kommt eben darauf an, wie man das kommuniziert. Und wenn man nicht aufpasst, picken sich die Medien gewisse Datensets raus. Und wenn man nicht beschreibt, dass das hier wahrscheinlich ein technischer Artefakt ist, dann entsteht natürlich ein medialer Spin und das kann zu Panik führen. Also da muss man sehr aufpassen. Weiteres Problem, mit dem wir alle konfrontiert sind, ist, wie gehen wir mit Falschinformationen um? Grundsätzlich gibt es da zwei Takeaways, die ich da habe. Also es gibt Leute, die Zweifel haben und Fragen haben und auf die muss man zugehen. Und ich habe immer versucht, Fakten und Informationen bereitzustellen, aber nie, ich habe nie versucht, Leute zu missionieren. Man muss Leuten die Zeit geben, damit die Informationen anschauen können und das selbst verarbeiten. Wenn man gute Informationen zur Verfügung stellt, dann überlegen sich die Leute selber, was jetzt richtig ist und was falsch ist. Wenn man mit sogenannten Schwurblern, Covid-Leugnern und Anti-Vaxxern zu tun hat, finde ich, ist es am besten, die zu ignorieren. Also ich habe da nie Glück gehabt, dass man da wirklich eine gute Diskussion zustande bringt. Und ich finde, das ist eigentlich eine Zeitverschwendung, mit denen zu diskutieren und man erhöht nur die Sichtbarkeit von Falschinformationen. Das ist mein Takeaway zu Falschinformationen hier. Dann die nächste Frage war, was kann die Wissenschaft in der Politikberatung leisten? Und dazu kann ich eigentlich nicht viel sagen. Ich habe da nur 2 Punkte. Erstens, ich glaube, es ist sehr schwierig, so zu kommunizieren, dass die Bevölkerung aufgeklärt und beruhigt wird, aber dennoch stark genug Alarm zu schlagen, damit die Politik aktiv wird. Ich glaube, das ist wirklich so die Kunst, das zu machen, dass man wirklich gute Informationen bereitstellt und keine Panik in der Bevölkerung auslöst, aber Politikern wirklich sagt, dass sie was tun müssen. Ich glaube, das ist wirklich eine Kunst, dass man das so rüberbringt. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Ich habe auch nicht so viele Interaktionen mit der Politik gehabt, aber ich glaube, das ist wichtig hier. Und das andere Problem, und das ist vor allem in den USA passiert, wissenschaftliche Information darf nicht politisiert werden. Wir haben hier eine Situation gehabt mit dem Zwei-Parteien-System, wo die Demokratische Partei im Prinzip die Pandemie ernst genommen hat und versucht hat, wirklich Maßnahmen zu setzen und die Republikanische Partei im Prinzip das ignoriert hat. Und ich glaube, das ist ein riesiges Problem. Man verliert da plötzlich die Hälfte der Population, wenn man jetzt sagt, naja, man muss Masken tragen und so weiter und so fort. Also da muss man extrem aufpassen und das sollte eigentlich nicht passieren. Und der letzte Punkt hier, die letzte Frage war, welche Forschungsleistungen sind für die Bewältigung der Krise wichtig? Ich würde da gerne ein bisschen zurückgehen in die Geschichte dieser Pandemie. Am 31. Dezember ist der WHO gesagt worden, dass es ein Problem gibt in Wuhan und dass es da eben Lungenentzündungen gibt, man nicht weiß, wodurch die hervorgerufen werden. Das war der 31. Dezember. Am 10. Jänner, 10 Tage später, ist die Sequenz des Virus online gestellt worden. Das ist eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Wenn man zurückgeht zu SARS-Coronavirus 1, da hat es Monate gedauert, bis man wirklich draufgekommen ist, dass das ein Virus ist, das SARS verursacht. da war die Epidemie eigentlich schon am Ende, als man da drauf gekommen ist. Also das ist eine Wahnsinnsgeschwindigkeit, mit der die Wissenschaft da gearbeitet hat. Aber wenn man sich die Daten hier anschaut, und das ist von Kollegen vom Wuhan Institute of Virology, am 20. Jänner haben die ein Paper publiziert. Da hatten die im Prinzip Fotos vom Virus. Die wussten, dass es eine Antikörperantwort in Infizierten gibt. Die hatten das Virus isoliert und die wussten auch, wo man das Virus isolieren muss und welche Samples man verwenden muss, um die Diagnose richtig hinzukriegen. Also das ist wahnsinnig schnell gegangen. Ein paar Tage später haben wir gewusst, dass ACE2 der Rezeptor für das Virus ist. Und am 10. Februar haben wir die Struktur des Spike-Oberflächenproteins gesehen. Also das ist alles wahnsinnig schnell gegangen. Wissenschaft hat noch nie so schnell auf ein Problem reagiert. Wenn man das zusammenfasst, die Leistungen der Wissenschaft hier sind wirklich Hintergrundwissen zu schaffen, Methoden zur Diagnose zu entwickeln, Impfstoffe entwickeln. Und da hat es wahnsinnig viel Vorarbeit gegeben. Es ist natürlich aufgrund jahrelanger Vorarbeit war es möglich, dass man diese mRNA- und Vektorimpfstoffe so schnell entwickelt und dann in der Bevölkerung einsetzt. Anderes Beispiel ist diese stabilisierende Mutation im Spike-Protein, die verwendet wird in einigen der Impfstoffe. Die wurde Jahre vorher für MERS-Coronavirus und SARS-Coronavirus 1 entwickelt. Also da gibt es jahrelange Vorarbeit, die das möglich gemacht hat. Dann natürlich Medikamente entwickeln, nicht pharmazeutische Interventionen testen und epidemiologische Modelle erstellen. Und da gibt es noch viel, viel mehr Punkte hier, was die Wissenschaft während der Pandemie geleistet hat. Aber ich glaube, man muss da in die Zukunft schauen. Und wir müssen uns klar sein, dass diese Pandemie nicht die letzte war. Und wir müssen besser auf die nächste vorbereitet sein. Wir waren so gut vorbereitet, wie es gegangen ist. Aber man kann viel besser auf sowas vorbereitet sein. Und vielleicht kann man es auch, kann man eine solche Pandemie, wenn sie beginnt, auch wirklich stoppen innerhalb von wenigen Monaten. Dazu braucht es aber zwei Dinge. Erstens Visionen und zweitens Investitionen. Und ich wollte dann nur zwei Punkte anführen, die eben mir wichtig sind als Virologe und Impfstoffforscher. Das erste ist, ich möchte nur darauf hinweisen, ich habe da vor kurzem ein Commentary geschrieben, wie man sich von der Seite der Impfstoffforschung vorbereiten kann, um innerhalb von 3 Monaten einen Impfstoff zu haben, den man wirklich schon in der Bevölkerung verimpfen kann. Ich werde da jetzt nicht in technische Details gehen. Das ist aber möglich, wenn man genug investiert und wenn man genug Vorarbeit leistet. Und das kann natürlich die Wissenschaft machen. Da braucht die Wissenschaft aber die Hilfe der Politik. Und das andere Beispiel, das ich hier bringen will, ist, dass man eben die Bevölkerung nachhaltig in den wissenschaftlichen Diskurs und in wissenschaftliche Entwicklungen einbindet. Wir haben da ein Projekt gestartet, sogar schon vor der Pandemie in New York, wo wir eben mit Mittelschülern Vogelviren suchen in Central Park und in anderen Parks in New York. Das sind eben Schüler, die aus Communities kommen, die eben unterrepräsentiert sind in der Wissenschaft. Und über diese Schüler kann man diese Communities erreichen und wirklich da die Awareness sozusagen für Wissenschaft erhöhen und auch Vertrauen schaffen, weil es gibt vor allem in den USA Minderheiten, die eben kein Vertrauen in die Wissenschaft haben. Und wenn man aber das anfängt, diese Brücken zu bilden, dann kriegt man diese Teile der Bevölkerung dann wirklich auch an Bord, wenn es dann wirklich wieder zu einer Pandemie kommt und man Maßnahmen treffen muss. Und mit dem werde ich meinen Vor mit dem Beispiel werde ich meinen Vortrag hier jetzt beenden und ich freue mich schon auf die Diskussion. Danke.